Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung. Einen Freund, eine Freundin um Rat bitten, sich anvertrauen, ausheulen, Mut zugesprochen bekommen. So eine Situation hat sicher jeder von uns schon mal erlebt. Was aber, wenn die Freundin, wenn der Freund nicht da ist oder einem dieses Anvertrauen sehr schwer fällt? Spätestens dann kommt unser heutiger Gast ins Spiel, der Leiter der kirchlichen Telefonseelsorge Berlin. Uwe Müller ist da. Guten Morgen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
Sie sind also für viele ein sehr, sehr guter Freund?
Na, meine Kolleginnen und Kollegen sind zumindest gute Freunde. Und es ist ja auch wichtig, dass man jemanden hat, der wirklich wie ein Freund zuhören kann und nicht gleich mit irgendwelchen Regeln und mit irgendwelchen guten Tipps um die Ecke kommt.
Ja. Muss das umgekehrt genauso sein? Müssen die Anrufenden für Sie auch gute Freunde sein?
Nee, müssen sie nicht. Aber es entwickelt sich ja meistens sehr schnell eine Beziehung zwischen dem Anrufenden und der Telefonseelsorgerin oder dem Telefonseelsorger. Und so ein Vertrauensverhältnis hat ja dann die Möglichkeit, dass man über Sachen redet, über die man vielleicht auch mit der besten Freundin oder mit dem besten Freund gar nicht so leicht reden kann. Weil es gibt ja auch Themen, die man nicht mit der besten Freundin oder dem besten Freund bespricht.
Mhm. Uwe Müller, seit 1988 der Leiter der kirchlichen Telefonseelsorge Berlin. Zu DDR-Zeiten im Osten hat er begonnen, hat also viele Veränderungen erleben können und kann berichten über die Sorgen und Nöte der Menschen damals und heute. Herr Müller, wenn Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen den Hörer abnehmen, wer ist da am anderen Ende der Leitung?
Och, na, das wissen wir natürlich erst, wenn wir wirklich miteinander ins Gespräch kommen. Manchmal meldet sich auch gar keiner, sondern man hört nur ein Atmen oder ein leises Weinen, weil derjenige, der am anderen Ende ist, sich gar nicht gleich traut, mit uns ins Gespräch zu kommen. Meist gelingt uns es aber, den Menschen zu ermutigen, und dann kommen wir natürlich sehr schnell ins Gespräch. Ist ja sehr schnell klar, ob man ein Gefühl füreinander kriegt. Und die Sorgen und Nöte sind so unterschiedlich wie die Menschen und wie das Leben so ist, vom Thema Einsamkeit, von Beziehungsschwierigkeiten, mit Schmerzen, Sterben, Tod, Trauer, also alles, was das Leben bringt.
Wie schnell haben Sie dieses Bild?
Also ob wir miteinander ins Gespräch kommen, das entscheidet sich in den ersten 20 Sekunden. Und dann spätestens nach 5 Minuten wissen wir, ob wir ein längeres Gespräch haben oder ob sich diejenige oder derjenige noch nicht so richtig traut, mit der Telefonseelsorge ins Gespräch zu kommen.
Was heißt ein langes Gespräch?
Ein langes Gespräch ist, also ich sage mal so, wie alles, was länger als 45 Minuten dauert, gehört dann später mal in die Supervision, weil so die Erfahrung zeigt, dass nach 45 Minuten die Gefahr besteht, dass man sich im Kreis dreht, dass man wieder an den Anfang kommt. Und auch die Kräfte reichen ja nicht über so eine ganz lange Zeit. Also eine Dreiviertelstunde ist ein langes Gespräch. Meistens sind die Gespräche aber etwas kürzer, weil wir ja die Möglichkeit, also in den Gesprächen ja sehr schnell auf den Kern kommen und uns dann sagen lassen, uns heute mal über dieses eine Thema sprechen.
Dann ist ja das, was wir hier machen, eigentlich genau richtig, weil unsere Nettozeit liegt immer so um die 33, 34 Minuten.
Da können wir eine ganze Menge schaffen.
Wir packen noch Musik dazwischen und sprechen über die kirchliche Telefonseelsorge. Uwe Müller leitet die seit 1988. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist da alles dabei? Also zwischen Ausheulen, Anklagen und womöglich auch Suizidgedanken, ist das, was alles bei Ihnen landet?
Ja, da wegen Suizidgedanken ist Telefonseelsorge ja 1956 mal gegründet worden. Weil damit Menschen mit Suizidgedanken einen anonymen Ansprechpartner haben. Weil bei uns muss man seinen Namen nicht sagen, nicht wo man wohnt. Die Telefonnummer wird nicht angezeigt. Es ist anonym, kostenfrei, und die Kolleginnen und Kollegen sind gut ausgebildet. Und bei uns kommt ja wirklich alles an. Menschen, die gerade eine schwierige Diagnose gekriegt haben, Menschen, die gerade von einer Verlusterfahrung gemacht haben, die sich in der Liebe zurückgesetzt fühlen, die vor lauter Einsamkeit gar nicht mehr aufstehen wollen aus dem Bett. Also alles, was das Leben bringt, landet auch mit den Themen bei der Telefonseelsorge.
Das heißt, Sie müssen sich auf jedes Thema einlassen können. Sie brauchen selber sehr viel Wissen. Sie brauchen selbst eine riesige Empathie.
Genau, das ist das große Thema. Wir brauchen eine riesige Empathie. Und die Kolleginnen und Kollegen in der Telefonseelsorge müssen genau wissen, wie sie sich selber bei den Lebensthemen fühlen, wie sie mit den großen Themen des Lebens umgegangen sind. Sie müssen wissen, wie es ihnen geht beim Thema Verlust. Sie müssen selber wissen, wie es ihnen geht mit dem Thema Trauer, mit dem Thema Einsamkeit, mit dem Thema Verlassenwerden, mit dem all den großen Lebensthemen muss man sich als Telefonseelsorger gut auskennen.
Wie weit können Sie als Telefonseelsorgerin, als Telefonseelsorger denn helfen? Und an welcher Stelle müssen Sie sagen, brauche ich selbst Hilfe? Also da muss eine Expertin, Experte, der noch weitergehend Ahnung hat, ran.
Ja, wir sind ja jetzt hier nicht irgendwelche großen Fachspezialisten. Wir sind keine Fachärzte, wir sind ja auch keine Therapeuten, sondern wir sind Menschen, ich sag mal so Menschen wie du und ich. Das sind Menschen, die gut ausgebildet sind und ansonsten sich mit ihrem eigenen Leben ganz gut auskennen, die sehr viel Empathie haben und den Menschen zuhören können und den Menschen ein bisschen Verständnis entgegenbringen können für die Situation, in der derjenige gerade ist. Und das ist ja oft schon das, was die Menschen brauchen und wonach sie sich sehen, dass jemand da ist, gegenüber ist, der ein Stück Verständnis hat. Der nicht gleich sagt, spinnst du, hast du noch alle Tassen im Schrank, wie kannst du nur? Sondern der versucht zu verstehen, in welcher Lage der Anrufende oder die Anrufende gerade ist und der ein Verständnis dafür hat, dass es ihm nicht gut geht.
Und wie oft geht es Ihnen so, dass Sie dann denken, die Situation, in der Situation, das, was mir erklärt wird, sagen Sie selbst, da spinnt wohl jemand oder das geht so nicht. Also was ich wissen möchte, ist, wie häufig müssen Sie die Polizei einschalten zum Beispiel oder das Jugendamt?
Also das Jugendamt können und wollen wir gar nicht einschalten, obwohl wir es manchmal gerne würden. Also bei dem, was wir beim Thema Gewalt in Familien, ist natürlich der Impuls, das Jugendamt einzuschalten. Das ist aber überhaupt nicht unsere Aufgabe. Manchmal haben wir sehr schwere Gespräche bei Menschen, die, ich sag mal so, schon Tabletten genommen haben oder wirklich sehr ernsthaft über ihren eigenen Suizid nachdenken. Und in dem Gespräch wird dann deutlich, nee, ich will doch nicht sterben, so, ja, mal sehr einfach gesagt. Und dann haben sie aber vielleicht schon Tabletten genommen oder sich so weit vorbereitet, dass sie Hilfe von außen brauchen. Und dann können wir natürlich mit der Feuerwehr und mit anderen Hilfskräften die alarmieren und dann vor Ort eingreifen. Aber das kommt relativ selten vor. Wir versuchen den Menschen so weit zu helfen, dass sie sich selber ein Stückchen weiterhelfen können.
Und wenn das passiert, wenn das der Fall ist, dann passiert das parallel?
Das passiert parallel. Also wir bleiben mit den Menschen dann auch so lange im Gespräch, bis ein Arzt vor Ort ist.
Was ich mir total schwer vorstelle, Herr Müller, ist, Sie sitzen dort in Ihrer Zentrale. Mhm. Wahrscheinlich gibt es ganz normale Gespräche unter Kolleginnen und Kollegen und plötzlich klingelt das Telefon. Wie geht dieses Umschalten von 0 auf 100 ganz schnell?
Na, einmal klingelt das Telefon ja immer. Also wir haben so viele Gespräche, dass man gut aufpassen muss, dass man sozusagen auch noch einen Fuß dazwischen kriegt, wenn man mal zu einem bestimmten Ort muss oder sich einen Kaffee kochen will zwischen den Gesprächen. Und wir der Dienst geht so um die 4 Stunden und wir sind da sehr konzentriert. Also wir wissen, wir sind jetzt 4 Stunden im Dienst. Wenn das Telefon klingelt, wissen wir nicht, was kommt. Wir stellen uns sozusagen möglichst auf alles ein. Und das gelingt dann auch ganz gut. Manchmal gibt es ganz, ganz schwere Gespräche, wo man sagt, boah, ja, Hilfe. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen auch die Möglichkeit, ich sag mal so, die kleine Pausentaste zu drücken und dann mich anzurufen oder einen Kollegen mit einer Kollegin einen kleinen Diskurs zu machen über das was sie gerade am Telefon erlebt haben. Ich sag mal gerade so, wenn es beim Thema Gewalt in Familien oder wenn irgendjemand eine schwere Krankheit hat, wenn jemand mit einer schweren Krebsdiagnose und 4 Kinder zu Hause hat. Das sind ja Sachen, die einen selber auch sehr, sehr berühren und die einen selber die Tränen in die Augen treiben. Und da braucht man schon einen Moment, wo man auch wirklich Luft holen kann und sich so mal durchatmet und sich mal schüttelt und sagt, oh Gott, kann das Leben aber auch schwer sein, und macht sich einen kleinen Tee und geht dann wieder ans Telefon.
Wir haben gerade darüber gesprochen, wenn sich Menschen bei Ihnen melden. Wir machen an dieser Stelle doch einfach mal das Bild auf und machen es real. Wie erreicht man sie denn, wenn jetzt Not am Mann oder an der Frau ist?
Na, zum einen, es gibt eine kostenlose Rufnummer, ja, 0800 3x die 1, 0 3x die 1 oder hinten 3x die 2, findet man in jedem Telefonbuch. Wenn man Telefonseelsorge googelt, ist das ja ganz oben und präsent. Die Rufnummer wählt man und landet dann entweder bei mir oder beziehungsweise bei uns in der Dienststelle oder in einer der nächsten Telefonseelsorgen, wo gerade Platz frei ist, also wo gerade eine Leitung frei ist. Das ist ein Computer, der steht irgendwo mitten in Deutschland, der kriegt genau raus, von wo ein Anruf kommt, und leitet einen dann an die nächste freie Stelle.
Also haben wir das geklärt, die 0800, 3x die 1, 0, 3x die 1 oder hinten 3x die 2.
Genau, so.
Uwe Müller, Telefonseelsorge, wie sind Sie dazu gekommen eigentlich?
Ich würde jetzt nicht sagen wie die Jungfrau zum Kinde, aber es war
ähnlich.
Ja, es war ja ähnlich. Ich bin ja in der DDR groß geworden und ich hatte das wirklich das große Glück, dass ich bei der Diakonie eine Ausbildung gemacht habe für Diakonie und Gemeinwesenarbeit. Und wir sind damals in den Anfang der 80er Jahre durch unsere Partnerkirchen im Westen mit Westlehrplänen und Westdozenten und Westliteratur damals ausgebildet worden, ein kleiner Jahrgang, und sind dann in die Realität des DDR-Alltags in Berlin entlassen worden und haben festgestellt, dass das, was wir hier vorfinden, mit dem, was wir gelernt haben, ja relativ wenig zu tun haben. Ja, also wir sind mit viel Rosinen im Kopf in die Welt geschickt worden. Ganze Thema Gemeinwesenarbeit, und hatten das große Glück, dass Diakonie und Caritas ja sehr innovative Vereine sind, kirchliche Institutionen sind, die gerne neue Ideen aufnehmen und die sich ja zur Aufgabe gemacht haben, wir zu gucken, wo der Schuh drückt. Ne? So. Mhm. So, also Diakonie und Caritas ist ja damit, ist ja deren Aufgabe zu gucken, wo den Leuten der Schuh drückt und was wichtig ist für diese Menschen in der Stadt. Und da war Telefonseelsorge ein so ein Projekt von vielen. Ja, wir haben auch überlegt, ob wir ein Frauenhaus nicht mal gründen sollten oder das Thema Arbeitslosigkeit in der DDR bearbeiten sollten. Die Arbeit mit psychisch Kranken und mit Drogenabhängigen, was ja alles offiziell in der DDR gar nicht gab, muss man mal so dazu sagen.
Das ist aber doch genau wahrscheinlich die Krux an der Sache. Sie haben eine Telefonseelsorge gegründet in einem Staat, wo, ich bin dort aufgewachsen, wo ja noch nicht mal jeder ein Telefon hatte.
Genau, 16% der Bevölkerung hat ein Telefon, das ist wohl wahr. Ja.
Also war das eine Telefonseelsorge von Ihrem Apparat zur Telefonzelle, oder?
Genau, also das war, wir haben ja damals Telefonseelsorge, wir haben gesagt, wir schließen mal die Nachtlücke in der ganzen Beratungslandschaft und haben von abends 18 Uhr bis 6 Uhr morgens erstmal nur den Telefondienst gemacht. Und ganz, ganz viele Leute sind runter in die Telefonzelle gegangen, ja, und haben mit ihrem goldenen 20-Pfennig-Stück bei der Telefonseelsorge angerufen. Damals gab es den Zeittakt noch nicht im Osten. Und haben dann nachts um 3 sich einen Wecker gestellt und haben mit uns telefoniert.
Und was waren, Sie haben das gerade angesprochen, was waren die Probleme in der DDR-Gesellschaft, mit denen Sie sich als Telefonseelsorger beschäftigt haben?
Ganz normale Probleme des Lebens. Ja. Wie meine Frau hat mich verlassen, mein Mann hat mich verlassen, meine Kinder hören nicht auf mich, ich habe Schwierigkeiten in der Schule, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. ich weiß nicht, wo ich dieses herkriegen soll. Und außerdem ist Tante Liese krank und Opa sowieso.
So, und dann haben das alle auch gewusst, weil doch das Telefonieren zu zweit fast nicht möglich war. Sie wissen, wovon ich spreche.
Ja, dann kam natürlich 88, da war ja schon etliche Bewegung los. Und viele haben angerufen, wo die Kinder sich nach Ungarn bewegt haben oder in die Tschechei gefahren sind oder aus ihren Betrieben berichtet haben. Und da haben wir natürlich den Anrufenden gesagt, wenn die Themen immer heikler wurden, haben wir natürlich auch gesagt, also sie wissen schon, dass es sein kann, dass nicht nur wir beide hier hören, dazuhören, sondern dass da jemand noch mit zuhört. Und die meisten Anrufer, und das war 1988, 89, als wir angefangen haben, war das Thema ja durch. Die haben dann gesagt, na, dann sollen sie mal ihre Lauscher aufsperren, damit sie wissen, wie es dem Volk geht. Ja, die scheinen das ja nicht zu begreifen, dass wir das hier noch kaum noch aushalten. Mhm. Und wenn die Stasi-Leute, die da mitgehört haben, und die haben ja mitgehört, wie wir wissen und wussten, wenn es denen dann gereicht hat, dann war die Leitung halt auch unterbrochen für den Rest des Dienstes.
Herr Müller, wie ging es Ihnen denn in diesem Staat? Jahrgang 59 in Ost-Berlin aufgewachsen.
59 in Berlin aufgewachsen. Also ich hatte ja eine sehr behütete Kindheit in Ost-Berlin. So wie man als DDR-Kind mit viel Abenteuer und im Wald spielen in Berlin-Karlshorst war ja ein ruhiger Stadtbezirk mit viel Raum für Abenteuer. Für mich richtig spannend wurde es für mich, als ich so schwer in der Pubertät war und so ein bisschen Kontakt gekriegt habe zu der Kirchengemeinde in Karlshorst, und ich mich angefangen habe, für Politik zu interessieren, ein bisschen für Umweltschutz, also Themen, die in den Kirchengemeinden wichtig waren, waren ja für Otto Normalverbraucher ja nicht so wichtig und für meine Eltern damals schon gar nicht. Und da ist das Leben dann für mich spannend geworden. Und ich habe mich mit 18 taufen lassen, weil ich gesagt habe, ich bin sehr angetan davon, ich bin sehr fasziniert, ich möchte mehr darüber lernen und ich möchte dazugehören, also habe ich mich taufen lassen.
Das ist aber, das ist ein schöner Wunsch, aber in der DDR ja kein leichter gewesen.
Nee, und vor allen Dingen für mich damals ja auch mit Konsequenzen verbunden.
Mit welchen?
Also zum Beispiel das Thema aktiver Wehrdienst war für mich überhaupt kein Thema mehr. Ja,
Sie haben verweigert.
Ich habe, will man so sagen, habe versucht, es zu verweigern. Habe also gesagt, ich möchte gern Spartensoldat werden. Und dann gab es sehr viel Höhen und Tiefen und sehr viel Unruhe mit Untersuchungshaft und Wehrdienst und Wehrdienstverweigerung. Und ein Herr Wolfgang Schnur war ein Anwalt, den mir die Kirche damals zur Verfügung gestellt hat. Wie sich später herausstellte, war der Offizier im besonderen Einsatz. Habe aber sehr schnell gemerkt, dass, also was mich sehr fasziniert hat, als ich damals Anfang der 18 Jahre, ja, als junger Mann, nicht wirklich ein Held, im Prinzip ja auch mehr ist als Vaterlandsliebe, aber die Solidarität, die ich erfahren habe aus dem kirchlichen Bereich, aus den DDR-Kirchen. Ich habe Wäschekörbe, Post gekriegt in Untersuchungshaft, weil in den Gottesdiensten DDR-weit für die jungen Männer, die Wehrdienst verweigert haben, für gebetet wurde und wegen denen geschrieben wurde. Das hat mich so damit so groß gemacht und so aufgebaut. Mit so viel Mut habe ich kaum durch die Tür gepasst.
Wie haben Sie das, beendet? Also wie lange waren Sie in Untersuchungshaft? Wie lange waren Sie im Gefängnis? Ja, wie sind Sie rausgekommen?
Ja, also ich war ja nicht wirklich im Gefängnis damals. Also ich war in Untersuchungshaft und in diesen 4 Wochen Untersuchungshaft hab ich dann zwischendurch Besuch von meinen Eltern gekriegt, die damals mit diesem Anwalt bei mir waren. Und ich habe gemerkt, so heroisch, wie ich daherkam mit meinen 18 Jahren, schaffen das zum Beispiel meine Eltern nicht. Meine Mutter, eine wunderschöne Frau, hatte plötzlich graue Strähnen in den Haaren. Mein Vater, der für mich immer so ein großer Kerl war, an dem man sich immer anlehnen konnte, saß da vor mir und hat geweint wie ein kleines Kind, als der mich gesehen hat. Da wusste ich, ich muss mit den Leuten ins Gespräch kommen. und schauen, ob ich nicht doch Spartensoldat werden kann. Und dann haben die gesagt, nee, können sie nicht. Und dann hat er gesagt, und wenn ich jetzt diesen aktiven Wehrdienst mache, was können wir denn da verhandeln? Mhm. Und
was sind Sie dann geworden?
Nee, ich war dann ganz normaler Soldat, wie alle anderen auch. Konnte in meinem damaligen Beruf, ich habe Wert auf Glaubensfreiheit gelegt. Mhm. Ich habe gesagt, ich möchte gerne sonntags in Gottesdienst gehen, möchte wegen meines Glaubens nicht stigmatisiert werden. Und das hat man mir dann zugestanden und erstaunlicherweise haben die mich dann wirklich das erste halbe Jahr durch die Armee getragen, wie so ein rohes Ei, die Politoffiziere, mit denen ich da so zu tun hatte, weil die Sorgen hatten, dass wenn der wieder rückfällig wird und sich wieder verweigert, mhm, und nur weil er von uns schlecht behandelt wurde, war für die ja auch politisch nicht korrekt.
Sie haben ein hartes, langes Ausbildungswochenende hinter sich, ne?
Oh ja, ich bin eigentlich sehr, sehr müde, bin kaum aus dem Bett gekommen heute Morgen. Ja, wir haben jetzt am Wochenende mit dem neuen Ausbildungskurs gestartet, von Freitagnachmittag bis Sonntagnachmittag, und mit einer tollen Ausbildungsgruppe.
Wie viele waren dabei?
Es waren weit über 20, also 26 Teilnehmer in dem Ausbildungskurs, und ich bin total glücklich und immer total bezuckert, wenn sich Menschen finden, die sagen, wir wollen diese Ausbildung machen. Ja, die sich dann bei uns bewerben und sich diesen ganzen Verfahren stellen, ist ja auch nicht ganz ohne, um dann in so einen Ausbildungskurs zu gehen.
Wenn das nicht ohne ist, was müssen die denn da machen? Was müssen die leisten an so einem Wochenende? Worauf gucken sie?
Na, wer bei uns mitarbeiten will und sich bei uns über die Homepage dann bewirbt, da gucken wir dann erst so, wie belastbar ist er, psychisch so weit stabil, dass er auch die Chance hat, das auszuhalten, was er da am Telefon hört. Man muss ein gewisses Maß auch an Selbstreflexion haben und der beste Telefonseelsorger. Ich sag mal, der beste Telefonseelsorger ist mindestens, es ist einmal erschienen, ein Elternteil ist verstorben, hat schon drei bis fünf Krisen, hat sich mit seinem eigenen Tod beschäftigt. So, ja, also.
Weil nur dann, wenn man es selbst erlebt hat, diese Empathie kommt, von der wir gerade gesprochen haben. Also
man sollte sich damit schon mal auseinandergesetzt haben und eine Idee davon haben, dass das ein Thema sein kann. So,
aber ich stelle mir das auch schwer vor, Herr Müller, dass doch bestimmt auch Menschen kommen, die das, was Sie gerade beschrieben haben, mitbringen, um sich vielleicht auch selbst zu heilen, um sich selbst was Gutes zu tun. Wie finden Sie das denn raus, ob die das abstreifen können?
Na, zum einen gibt's ein sogenanntes Auswahlverfahren, wo wir uns im Prinzip den ganzen Tag für Zeit nehmen. Und dann haben wir ja 7 Ausbildungswochenenden, wo wir mit den Leuten sozusagen in den Wald fahren. Ja, wir fahren also mit denen, fahren in Klausur, so wie jetzt am Wochenende, ja, die 26 alle geimpft, getestet, nochmal getestet und dann in Selbstquarantäne mit dem gesamten Ausbildungskurs. Und dann müssen die sich mit ihren eigenen Lebensthemen auseinandersetzen. Hm. Und ich sag mal, wenn wir das Thema die eigenen Verlusterfahrungen, ja, also gibt's ja unterschiedliche breite Verlusterfahrungen, wenn man sich damit auseinandersetzt, kommt man immer wieder an die eigenen Gefühle. Ja? Und selbst wenn ich meine Mutter vor 20 Jahren verloren habe und ich mich in so einem Ausbildungskurs damit auseinandersetze, kenne ich das Gefühl von Trauer. Ich spüre die Trauer wie vor 20 Jahren. Vielleicht nicht in der Heftigkeit, aber ich merke, wie mir die Tränen in die Augen steigen. Und in diesen Ausbildungskursen ist das gewollt, dass wir uns mit dem eigenen Erleben auseinandersetzen.
Und dann gucken Sie genau hin, wie der oder die mit der Situation umgeht.
Wie der oder die mit der Situation umgeht. Wir helfen uns ja, ich sag mal, auch gegenseitig. Und wichtig ist es nur zu wissen, wie ich an welcher Stelle fühle. Stellen Sie sich mal vor, es ruft jemand an und erzählt Ihnen Ihre eigene Lebensgeschichte. Ja? Mhm. Ist mir mal passiert. Ja, ich bin ja in zweiter Ehe verheiratet und ich war Weihnachten 89 frisch geschieden, habe ich den Kolleginnen und Kollegen gesagt, ihr habt Weihnachten, Heiligabend alle frei, weil Uwe hat ja sowieso kein Weihnachten und
der macht das schon.
Der macht Telefonseelsorge. Ich schlage mir die heilige Nacht bin ich am Telefon und mich ruft ein junger Mann an, der ist 30 Jahre alt, genauso wie ich. Seine Frau ist in Westen gegangen. Sag ich, ach, kenne ich ja gut, meine Frau ist auch in Westen abgehauen. Ja, seine 7-jährige Tochter hat sie mitgenommen. Sag ich, na, bei mir ist es der 7-jährige Sohn. Wir haben ein 2-stündiges Gespräch geführt. Ja, ein sehr solidarisches Männergespräch, möchte ich mal sagen. Mhm. Das hatte mit Telefonseelsorge überhaupt nichts zu tun. Ja, und da habe ich dann gemerkt, holla Uwe, du musst an dem Thema deiner eigenen Scheidung, das Thema Verlust, ja, Kind ist weg, Ehe gescheitert, da musst du nochmal ganz anders ran, damit ich beim nächsten Mal auch wirklich nicht nur mit dem jungen Mann über die Frauen uns beschweren, ja, wie böse die alle sind, sondern wirklich auch gucke, dass es ein seelsorgerliches Gespräch werden kann.
Was bedeutet denn anders ran?
Anders ran heißt, ja, zum Beispiel, dass ich auf dieses Thema, was der junge Mann brachte, nämlich seine Entscheidung, dass ich da nicht mit Wut reagiere und sage, ja, kenne ich auch, ja, die blöden Weiber, die blöden Frauen, sondern ich merke, ihm für seinen Schmerz und für seine Trauer Raum geben kann, wenn ich, ja, und anders rangehen heißt, wenn ich um meinen Schmerz und um meine Trauer weiß, dann kann ich mich auch seinem Schmerz und seiner Trauer widmen. Dann braucht meine Trauer keinen Raum einnehmen, sondern dann hat er den Raum für das, was ihm widerfahren ist.
Bedeutet für mich jetzt mal bildlich übersetzt, Herr Müller, das heißt, die Telefonseelsorgerinnen, Telefonseelsorger dürfen schon auch selbst Wunden haben, aber sollten wissen, wo die Pflaster auf den Wunden sind?
Genau. Sehr richtig beschrieben. Ja, wenn die sollten wissen, dass wenn jemand anruft und ein Thema benennt, dann sollten die wissen, wann ihre Alarmglocken angehen und sagen, oh, ist ein wichtiges Thema, da habe ich auch meine Wunden, ja, so, und da ist, wie Sie so schön sagen, da ist ein Pflaster oder da ist schon ein bisschen was verheilt, ist zwar eine Narbe, die hin und wieder noch schmerzt, aber da ist eine Narbe drauf, ja, und ich weiß aber, dadurch, dass ich meine Narben kenne und meine Wunden kenne, habe ich ein Gefühl dafür, wie der Anrufende sich fühlen kann. Und das kann ich ihm zur Verfügung stellen.
Sie haben gerade von Ü20 gesprochen, so 26, mit denen Sie in die Ausbildung in das Wochenende gegangen sind. Wie viele bleiben übrig? Mutmaßen Sie mal.
Ach, na, wir gehen natürlich immer mit der Hoffnung, dass die alle so mit durch den Kurs gehen. Aber es ist unsere Kurserfahrung zeigt natürlich, dass es immer wieder auch Themen gibt, in den Ausbildungen, wo Auszubildende an Themen kommen, die sie sagen, oh Gott, da habe ich ja 20 Jahre nicht dran gedacht, das schmerzt noch so, dem bin ich gar nicht gewachsen. Also sag mal, wenn das ganze Thema Sexualität, Partnerschaft, das ganze Thema Verluste, das Thema Gewalt in Familien, an diese Themen müssen wir ja rangehen, an diese ganzen schmerzlichen Themen. Und wenn dann jemand in der Ausbildung merkt, da ist ja noch eine große Wunde, ja. Der Verband ist ja noch ja nicht abgetrocknet, sondern da ist mal was zugeschmiert oder ich habe das alles schön in eine Kiste verpackt und noch eine Schleife drum gemacht und steht hinten im Regal mein Päckchen. Ich habe mir das 20 Jahre nicht angeguckt, aber es überwältigt mich noch, wenn ich an dieses Thema komme. Dann ermutigen wir die Leute, zu sagen, okay, dann machen wir am besten an dieser Stelle Schluss in der Ausbildung und sie nehmen sich nochmal Zeit, um dieses Thema zu bearbeiten. Oder aber Leute sagen, das tut mir zu sehr weh. Mhm. Also dem will ich mich nicht aussetzen, ja, Anführungsstrichen. Ich bin 30 Jahre gut damit gefahren, das Thema nicht anzugucken. Und ich möchte eigentlich nicht dann wieder ran. Und das ist ja ihr gutes Recht. Ja, also da kann man dann sagen, schade eigentlich. Wir würden Sie gerne ermutigen, das Thema nochmal zu überarbeiten. Aber natürlich hat auch jeder das Recht zu sagen, nee, ich will an diese schmerzlichen Geschichten nicht mehr ran.
Uwe Müller, der die kirchliche Telefonseelsorge Berlin leitet, ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Herr Müller, Sie sind Anfang 60. Wie lange machen Sie das noch?
Na, ich werde bis 65 werde ich das wohl noch machen und hoffe, dass wir relativ bald anfangen, für meine Nachfolge zu sorgen.
Also da ist noch nichts geregelt?
Das ist, na, es wird eine Nachfolge geben, aber es ist sofern noch nichts geregelt. Es gibt noch keine benannte Person, aber wird eine nachberufliche Zeit geben.
Ja, nachberufliche Zeit bedeutet, Sie werden irgendwann ins Ehrenamt gehen und weiter mitarbeiten und gucken, was der oder die Neue da so macht?
Nee, nicht bei der Telefonseelsorge. Das will man ja niemandem antun. die kriegt freie, die Nachfolgerin, und ich vermute, es wird eine Frau, aber die kriegt definitiv freie Fahrt und sieht von mir nichts mehr.
Was können Sie sich denn für sich vorstellen noch?
Also ich sag mal, der ganze Bereich Aus- und Fortbildung ist ja etwas, was ich sehr gern mache, wo mein Herzblut dran hängt, wenn Menschen was lernen wollen über sich und um in Beziehung zu anderen Menschen ein Stück weiter voranzukommen. Das finde ich von so unschätzbarem Wert. Ich glaube, an der Stelle kann man mich immer wieder locken.
Wie sehr lockt eigentlich die eigene Bekanntschaft, Familie, die Freunde? Wie oft sitzen die denn bei Ihnen und sagen, Uwe, ich habe ein Problem?
Ach, natürlich passiert das, und das ist ja auch gut so. Das zeichnet ja Freundschaft auch aus, dass man Anteil nimmt am Leben seiner Freunde und Bekannten. Aber das ist alles in einem wunderbaren Rahmen, und da komme ich ja auch zu Wort. Ich fühle mich ja auch getragen und gesehen und geliebt. Das ist ja das Wunderbare.
Das beschreiben Sie schön. Um das nochmal zu sagen, die Telefonseelsorge erreichen Sie unter 0800 dreimal die 1, 0 dreimal die 1 oder 0800 dreimal die 1, 0 dreimal die 2. Uwe Müller, herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ja, es war mir eine Freude.
Ebenso. Ja. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.